Während Thomas in einer Jugendbandendimension verschollen ist, unternehmen Jan und Stefan einen Ausflug zur Jahrtausendwende. Denn sie sind die Silbervögel und das ist die neue Dimension. Dem Schloss des Schreckens konnten Jan und Stefan erfolgreich entkommen. Doch da geraten sie, Etzatla, in die Fänge von Drachis. Ist Forza rechtzeitig heruntergeladen? Erweist sich Lyra als Erdbärchen? Und wie werden sie sich behaupten können gegen den Drachenkönig?
Hallo, liebe Leute. Meddl, da sind wir wieder. Die neue Dimension. Und wie zuletzt begrüße ich meinen Podcast-Partner, den Jan. Hallo, Jan.
Hallo. Schön, wieder dabei zu sein, Stefan.
Ja, es freut mich auch. Wir sind immer noch im neuen Jahrtausend gefangen und ja, beschäftigen uns noch mit der neuen Dimension, haben auch schon schönes Feedback zu unserer ersten Folge bekommen und das hat uns natürlich auch ermutigt, jetzt die zweite Folge in Angriff zu nehmen, die da heißt Der Drachenkönig. Wir werden es jetzt so halten wie beim letzten Mal.
Wieder hochbrisante Infos über unsere Sprecher.
Fakten zum Hörspiel.
Okay, wir machen ganz höflich Ladies First. Sprecher Sonja Scherf, wie es in den Shownotes steht, heißt mittlerweile Sonja Spuhl und spricht die Lyra. Dabei handelt es sich um eine reine Synchronsprecherin, die schon als Kind in Hörspielen wie Benjamin Blümchen gemeinsam mit ihrer Schwester aufgetreten ist. Außerdem ist sie die deutsche Stammstimme von Christina Ricci und Kaylee Cuoco, also Penny aus Big Bang Theory. Und, interessant auch in unserem Kontext, sie hat die Gabi gesprochen in diversen TKKG-Computerspielen aus den 2000ern. Damit wird die Brücke wieder geschlagen und der andere Podcast geplagt. Alles richtig?
Richtig. Wir können uns ja irgendwann in Audio Silbervögel umbenennen, wenn wir genug TKKG-Sprecher finden.
Ja, so machen wir es dann. Das ist eine gute Strategie. Beim nächsten habe ich ein bisschen mehr zu tun. Das ist Friedrich Georg Beckau, der spricht Kusa. Das ist der titelgebende Drachenkönig. Mittlerweile ist er stolze 98 Jahre alt. Wow. Zunächst war er Schauspieler, bereits in den 60ern. Und wer das kennt, jetzt schlage ich die Brücke zu einem anderen großen Thema bei uns, Stefan, nämlich Science Fiction. Er war Artan Shubashi in Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion, wer das noch kennt. Mich hat meine Mutter darauf gebracht. Das ist sehr schöne Oldschool Science Fiction. Stefan?
Wahnsinn, der Kerl.
Kennst du Raumpatrouille?
Ich habe mal davon gehört, aber
Schwarz-Weiß, das ist gut. Das ist auch für damals die Effekte nicht schlecht. So Brausetablette als das Raumschiff, was so aus dem Wasser. Immer gut zu sehen. Wenn ihr mal da dran kommt, schaut mal rein, ist lustig. Und jetzt passt auf. Seit 1967 ist der gute Friedrich Georg Beckau in über 2500 Einsätzen in Fernsehserien und Filmsynchronisation tätig gewesen. Unmöglich, das alles aufzuzählen. Ich nehme mal wieder zwei, die so ein bisschen mit unserem Thema was zu tun haben. Er sprach den Roboter Greg in Captain Future.
Okay, dann kenne ich ihn.
Wow. Ja, und Baron von Zwiebelschreck in Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen.
Wow, so richtiger Hörspieladel und 2500 Einsätze.
Deswegen ist er im Mai 2019 auch mit dem Deutschen Preis für Synchron für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Und 2023 mit stolzen 95 Jahren in den Ruhestand.
Dann hat er sich verdient. Dem gönnen wir doch mal, dass er mindestens 100 wird.
Auf jeden Fall. Und du siehst mal, Hörspielsprecher sein kann ganz schön lukrativ sein, oder Stefan?
Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Richtig.
Und ist ja auch ein Schauspieler, also ja.
Ach, Schauspieler, Schmauspieler, das kann man auch so. Nee, ist gut. Ist auf jeden Fall gut. Für die jungen Hörspielsprecher, es gibt Hoffnung.
Genau.
Martin Kessler spricht Karnos. Das mag tatsächlich die bekannteste Stimme sein, weil er ist sowohl Schauspieler als auch Synchronsprecher. Allerdings spielte er zunächst im Theater und wechselte dann ganz ins professionelle Synchronsprechen und wurde schon Anfang der 90er Jahre als Stammstimme für Nicolas Cage gecastet. Und das hört man im Drachenkönig wirklich raus, obwohl seine Stimme so ein bisschen biestig verzerrt ist. Und lustige Nebenanekdote, außer in Leaving Las Vegas, der einzige Film, wofür er Nicolas Cage einen Oscar gekriegt hat, da hat er ihn nicht gesprochen. Außerdem ist er noch Stammsprecher für Vin Diesel. Und was man nicht vergessen sollte für all die Star Wars Fans, er synchronisierte Django und Boba Fett und fast alle Klonsoldaten in den Filmen Episode 2 und 3, hatte aber deswegen auch richtig was in der Clone Wars Serie zu tun. Also da ist er sehr prominent und bei Extension auch in den aktuelleren Disney Star Wars Serien. Aber auch in Hörspielen hat er sich rumgetrieben, unter anderem mal wieder bei Bibi und Tina und bei Geisterjäger John Sinclair. Ja, das ist wirklich hier, ja, da kommen wir noch zu. Ich mache jetzt erst noch eben den Gerhard Paul. Der spricht Ragon oder Ragu, wie
den General vorbestellt. Nennt, ja.
Ja, genau. Hätte ich auch gemacht. Ich werfe Namen auch immer durcheinander. Und der war in der ehemaligen DDR als Synchronsprecher tätig. Deswegen, ja, also ich denke, er war jetzt in Westdeutschland und ja, bei der Bundesrepublik nicht ganz so präsent, aber hat unter anderem Charlton Heston in True Lies und Sean Connery in Mit Schirm, Charme und Melone synchronisiert und war der dritte Sprecher von Quincy. Weil einen der beiden hatten wir schon mal vorher, ne?
Stimmt.
Ja, so geht eins zum anderen. Also was sagen wir zu diesem Aufgebot, Stefan?
Also es fehlt noch Horung, der wird nämlich in diesem Hörspiel nicht von Hans-Werner Bussinger gesprochen, sondern von Horst Lampe.
Ah, ist mir nie aufgefallen tatsächlich.
Ja, der ist auch nur recht kurz zu hören.
Ach, okay.
Und man versucht ihn halt möglichst anzupassen. Also 1936 geboren, 2021 gestorben. Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Filme war er in 1960, Das Leben beginnt, 1961, Das Märchenschloss. Er war 1977 in Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. 1978 Geschichten aus dem Wienerwald und in den Hörspielen hat er in Elea Eluanda Uhu Uhu Witsch gesprochen und in Bibi und Tina den Trödel Hannes. Und er hat bei Star Wars, hat er im Originalhörspiel zum Film, hat er mitgesprochen. Also kurzum, wie wir schon bei der ersten Folge festgestellt haben, das sind gute Sprecher.
Das ist absolut hochkarätig. Wie du gerade schon gesagt hast, Stefan, da ist richtiger Hörspieladel dabei. Das heißt wahrscheinlich auch, dass da schon ein gutes Budget dahinter war. Definitiv. Weil einige von denen waren da bestimmt nicht billig. Also die haben das schon ernst gemeint mit dem Reboot von Jan Tenner.
In der Tat, sie haben es ernst gemeint, doch letztendlich, man mag es mir schon angehört haben. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Geschichte halt einigermaßen stimmig ist. So ein guter Sprecher kann da einiges rausreißen und halt noch was reinbringen, was so ursprünglich nicht im Skript stand und kann da halt wirklich etwas richtig Tolles schaffen.
Aber ja, wenn das Skript nicht stimmt, dann kann auch der beste Synchronsprecher das nicht rumreißen.
Korrekt. Schauspieler, absolut hochkarätig, kann man nichts dagegen sagen. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir zum Cover.
Das Cover.
Nun, auf dem Cover sehen wir unsere vier Freunde in einer Arena aus dunkelgrauem Gestein. Und halt natürlich mit hellgelbem Sandboden. Wir sehen Jan Tenner, diesmal in Ganzkörper. Und er hat seinen rechten Arm zur Faust erhoben. Und mit seiner linken Hand hat er den linken Unterarm von General Forbert gepackt und hat ihn anscheinend zu Boden gerungen. Und General Forbert sieht auf dem Bild so aus, als würde er hinfallen oder gerade hingefallen sein und sein Schwert verloren haben. Und im Hintergrund der beiden sehen wir Professor Futura und Laura gegeneinander kämpfen. Und zwischen Jan und dem linken Bein von General Forbert, und er hat seinen rechten Arm erhoben und sein Schwert fliegt ihm aus der Hand. Und von der Dynamik sieht es aus, als würde Laura ihm das aus der Hand schlagen. Und Laura hat in ihrer rechten Hand ein Schwert. Und wenn man nicht genau hinguckt, könnte man auch meinen, dass sie gerade dabei ist, dieses Schwert Professor Futura in den Kopf zu rammen. Und wir sehen auch zum ersten Mal jetzt Professor Futura. Der hat auch ein neues Design verpasst bekommen. Also von der Frisur her ist es immer noch dasselbe. Die Brille auch. Aber er hat jetzt halt keine grüne Weste mehr an, sondern eine Art blaues Hemd mit mehreren Knöpfen. Und dazu halt dunkelblaue Jeans.
Mhm.
Was auch noch auffällt ist, Jan und Laura tragen diese Serentransfermodule und General Forbert hat so etwas nicht.
Naja, oder man sieht's nicht, weil Jan genau dort ihn am Handgelenk packt. Könnte auch sein.
Genau.
Aber, und das beim Professor Futura sieht so ein bisschen aus wie ein bläulicher Laborkittel.
Genau.
Das ist ja immer, wie man Wissenschaftler darstellt, immer im Laborkittel. Sind wir immer. Kann ich nur bestätigen.
Not. Bist ja nicht umsonst Biologe. Wie gesagt, genau. Im Hintergrund, also es sieht halt aus wie eine klassische römische Arena fast, also wie das Kolosseum. Die Steine haben Symbole, aber es ist halt schwer zu sagen, was genau es ist. Wir sehen auch Publikum dort sitzen. Es sieht halt mehr so aus wie graue Punkte, also eher so wie Kies, das da halt aufgetürmt ist. Und ganz im Hintergrund sehen wir dann auch nochmal Säulen. Bei Jans Kopf sehen wir auch diese verschiedenen Computerzeichen, was wohl wieder auf diese Matrix hinweisen soll.
Wie findest du das Cover insgesamt, Stefan?
Es vermittelt schon einmal die Grundidee, was in diesem Hörspiel passieren wird, nämlich, dass die vier Freunde gegeneinander kämpfen müssen. Und es macht halt schon neugierig. Wir kennen sie ja als Freunde, die durch dick und dünn gehen. Und da fragt man sich natürlich schon, warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Oder ist das ein Schaukampf? Wieso ist es jetzt dazu gekommen?
Ein Schaukampf, so sieht's nicht aus. Also Jan Tenner sieht sehr ernst aus. Sein Gesicht ist wirklich so, als wollte er einen Mockwurm schlagen. Mein Lieblings-Jan Tenner
außerirdisch. Genau. Der ist ja schon in der Klassik so oft auch aufgetaucht.
Ja. Ganz, deswegen kennen die das auch, wegen interstellarer Biologie. Ja, und Vorbild sieht auch sehr verbissen aus, wie man ihn sich hatte vorstellt. Laura sieht auch ziemlich badass aus da hinten. Und der Professor schon ziemlich in Bedrohung. Also sieht nicht nach Schaukampf aus. Nur, wenn man so ein Cover sieht, denkt man schon, oh, hier ist richtig was los. Das hat es ja in der Klassikserie so noch nicht gegeben. Aber was hat das mit dem Drachenkönig zu tun? Das ist dann so ein bisschen so eine Diskrepanz. Vielleicht wäre es fast besser gewesen, es das Gift des Drachenkönigs zu nennen. Dann wird man direkt diese Assoziation haben. Weil so sagt man Drachenkönig und die kämpfen alle gegeneinander. Das passt gar nicht.
Vielleicht sind sie auch in den Drachenkönig verliebt und wollen deshalb um seine Gunst kämpfen. Wer weiß das schon?
Weiß ich nicht. Dann kannst du es auch die Popcornmaschine oder so nennen, weil es dann ja, keine Ahnung.
Das wäre doch mal ein schöner Jan Tenner-Titel. Die Popcornmaschine.
Ja, also ihr da draußen, bitte, wir akzeptieren Fanskripte. Fans von uns.
Ja. Zweistern hat die ultimative Popcornmaschine des Grauens gemacht. Und jeder, der dieses Popcorn isst, verwüstet alle Kinos. Und sein Ziel ist es, alle Kinos zu vernichten, sodass alle sein riesen Megakino besuchen müssen. Und ja, dort läuft dann sein wunderbarer Film. Der nennt sich Oscar Gold. Und ja, jeder, der ihn sieht, wird ihm dann anschließend dienen.
Das
wird
ist an einer bestimmten Stelle anfangen, sein Popcorn rumzuschmeißen und das Kino zu verwüsten.
Genau.
Shit, gibt's schon. Ja, kleiner Insider hier zu Minecraft. Aber, tja, dann Stefan, walte doch mal deines Amtes mit dem Klappentext.
Nö, das übergebe ich jetzt einfach an Gorgun. Gorgun, lies den Klappentext vor.
Da.
Der Klappentext.
Jan Tenner, die neue Dimension, der Drachenkönig. Ein schwarzes Loch schleudert Jan Tenner und seine Freunde mit dem Raumschiff Silbervogel in ein völlig unbekanntes Universum. Um zurück in ihre eigene Welt zu gelangen, müssen die Freunde eine geheimnisvolle Matrix vervollständigen. Dazu fehlen 6 Zeichen. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Auf dem Planeten Lixos, auf dem sich das 2. Zeichen der Matrix befindet, droht Jan Tenner und seinen Freunden Gefahr von den drachenartigen Bewohnern des Planeten. Werden sie trotz eines teuflischen Nervengiftes entkommen und das 2. Zeichen finden?
Ja. Macht wieder Lust auf mehr. Und da ist direkt, das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt, dass sozusagen die Rahmenhandlung immer wiederholt wird, dass man da besser einsteigt. Bin ich immer Fan von, dass man die Leute abholt.
Wie gesagt, dieser Handlungsstrang von 1 bis 7, also die Grundidee ist super. Die Umsetzung nun, ja, wir kommen jetzt dazu.
Du kannst dich über die Grundidee streiten, weil die Grundidee auch eine Blaupause vom Stein der Macht eigentlich ist. Also im Prinzip bei der Klassik geklaut, in Anführungszeichen, ist ja derselbe Autor. Aber was man daraus hätte machen können. Das ist also nochmal Material, aber es ist im Prinzip, das Skelett der Story ist aufgewärmt vom Stein der Macht.
Sagen wir es mal so, Kreativität ist ein Einhorn. Du wirst es nie finden, es ist halt die Kunst, das was schon da war und schon mal erzählt wurde, halt neu zusammenzusetzen.
Damit
frag halt
mal George Lucas, nichts anderes ist Star Wars.
Genau.
Machen wir doch einfach mal weiter.
Genau.
Und nehmen das mal unter unsere höchst literaturkritische Lupe.
Das würde ich doch auch sagen. Und damit fragen wir uns wieder, was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Metal-Leute. Und das hier ist die Geschichte vom Drachenkönig.
Die Folgenbesprechung.
So, wir fangen an. Die erste Szene. Der Erzähler berichtet, das zitiere ich jetzt wieder, Jan Tenner und seine Freunde sind in eine teuflische Falle des wahnsinnigen Professors Zweistein getappt und in ein völlig fremdes Universum geraten, aus dem es zunächst keinen Weg zurück gibt. Für das Jan Tenner-Team gibt es nur einen Ausweg. Sie müssen auf verschiedenen Planeten 6 Zeichen einer geheimnisvollen Matrix finden, um Ragund, den Herrscher des Universums, aus dem Verlies des finsteren Magiers Xaxas zu befreien. Denn nur Ragund kann ihnen den Weg zurück zur Erde weisen. Nachdem Jan Tenner und seine Freunde das erste Zeichen der Matrix gefunden haben, befinden sie sich mit dem Silbervogel im Anflug auf Lixos. Dort erwartet sie eine urzeitliche Welt. Es erwartet sie der Drachenkönig.
Aha.
Bevor wir in der ersten Szene einsteigen, das war damals die Situation, ich hatte die erste Folge gehört, die zweite so, was? Falle des wahnsinnigen Professors Zweistein.
Ja, das hatten wir hatten das, glaube ich, mal in der letzten Folge kurz angesprochen, dass der Zweistein das ja unmöglich hätte planen können und da wird es dann einfach reingestreut. Die sind ja dahin geflogen, weil das auf der Sternkarte in Zweisteins Versteck aufgetaucht ist. Ja, Zweistein wird ja schon sehr übermächtig und fast allwissend dargestellt, es sei denn, man muss ihn irgendwie stellen, dann kann es auch manchmal durch was Strunzdummes sein, wie dass er eine Atombombe nicht entschärfen kann. Aber
das ist halt so simpel für ihn.
Ja. Aber dass er wirklich hier vorausgesagt hat, dass die Freunde genau zu dem Zeitpunkt da sind und das irgendwie alles vorbereitet haben soll, ja, ist zum einen doch ein bisschen weit hergeholt. Zum anderen, wenn das so wäre, dann hätten sie es hier waschecht direkt im Anfangstext gespoilert, weil man da erstmal so nicht dran drängt.
Richtig. Ja, wir kommen jetzt zur ersten Szene. Die Freunde sind im Silbervogel. Corbett ist genervt, dass sie den Planeten schon ein drittes Mal umrunden, was Jan damit rechtfertigt, dass sie erst einmal Daten über ihn sammeln. Die Drachenchronik ist ja leider nicht mehr online. Und Laura erwähnt noch einmal den Superherrscher Xaxas und Futura findet Horums Aussagen ziemlich wirr. Zitat, irgendwie mystisch. Als Wissenschaftler sträuben sich mir meine letzten grauen Haare, wenn ich sowas höre. Und Jan meint,
trotzdem, Professor, andere Welten, andere Sitten. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir es mit unerklärlichen Phänomenen zu tun haben.
Genau, Laura beschreibt Lixos dann kurz, erdähnlich, aber Urzeit, also so typisch Frankenland. Und Mimo hat nichts gegen eine Landung und Laura äußert ihre Bedenken. Futura sieht eine Siedlung und schlägt vor, dort zu landen, obwohl auf dieser Seite des Planeten gerade Nacht ist. Corbett findet die Siedlung primitiv, aber Jan ist diplomatisch. Es erinnert an die Regenwalddörfer auf der Erde. Futura macht einen Zaun aus und Wesen, die sich bewegen, aber nicht erkennbar sind. Und wehe, jemand rüttelt an diesem Zaun. Corbett lobt Jan für seine Landung, dann sieht Futura, wie sich der Zaun öffnet und die Wesen kommen. Das haben wir euch mal wieder vertont. Die Bewohner kommen auf uns zu. Sie sehen humanoid aus, gehen aufrecht. Sie sind ungefähr so groß wie wir.
Reptilienartig. Schuppenhaut, Krallen und gelbe Augen. Ein Schönheitswettbewerb gewinnen die nicht gerade. Aus ihrer Sicht sind wir die hässlichen Monster. Vergessen Sie das nicht, General. Das Äußere sagt nichts über die Intelligenz aus.
Sie meinen also, für den General gibt's noch Hoffnung?
Vielleicht sind sie ganz friedlich.
Genau, Jan will ihnen friedlich begegnen und Laura bezeichnet sie als das, wofür sie sie hält, Drachenmenschen. Und während sie weg sind, sammelt Mimo weitere Daten und so verlassen die vier das Raumschiff und gehen nach draußen. Das Schott öffnet sich und mit Zwischenmusik geht es in die zweite Szene.
Mit ziemlich guter Zwischenmusik. Wie schon zuvor, es ist sehr 2000er, aber irgendwie auch cool.
Dem schließe ich mich an.
Musik weiß zu gefallen. Ja, in der Eröffnung, also sehr viel Exposition, ganz am Anfang, die auch etwas holzern wirkt, dass Laura das so alles so ein bisschen aufzählt, um die Leute wirklich nochmal abzuholen und nochmal so den Xaxas beschreibt, wie es nicht ganz so in natürlichen Dialog vorkommen sollte. So, ich erkläre es nicht euch, ich erkläre es den Hörern.
Ja, das gehört zu Jan Tenner aber auch zum gewissen
Punkt. Ja, aber ich finde, sie waren mehr self-aware in der Classic. Das beste Beispiel ist auf dem Planet der Vogelmenschen. Ach, lassen Sie die Beschreibung, was interessiert mich, wie die aussehen? Großartig.
Ja, hier, absolut. Ja.
Und dann irgendwie mystisch, als Wissenschaftler sträubt sich dem Professor die Haare. Stefan, was sagen wir dazu?
Nun, Professor Futura, ich frage mich, ob Sie das mit Saitania und Loga vergessen haben.
Genau,
und
das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Tulon haben wir noch, dann haben wir die Ginnix.
Tulon war ein Lappen. Oh, was? Spoiler!
Sagen wir es mal so, kam von tief unter dem Meer. Vielleicht hat er ja in einer Ananas vorher gelebt.
Unter dem Meer. Jetzt haben wir's.
So, da passt es ja schon, dass er ein Lappen war.
Lappen, Schwammkopf, ja. Die neue genau. Fortsetzungsserie. Aber genau, was ich mir aufgeschrieben habe. Saitana, Imperium, anyone? Ja, ja. Und dann, wie ist der Planet? Das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Schon wieder erdähnlich. Langweilig. Mach den Dschungel meinetwegen lila oder irgendwas. Aber erzähl mir nicht, es ist in der neuen Dimension. Selbst in der entfernten Galaxis will ich ein bisschen was Abgefahrenes haben. So, Dschungelwelt, mal was Neues. Und Regenwalddörfer. Ja, Mimus kennt. Ich finde aber das Zusammenspiel von Laura und Jan wirkt hier besser. Sie wirken so ein bisschen eingespielter, weniger hölzern als in der ersten Folge. Ich denke, da bemerkt man eine Entwicklung, dass die auch ein bisschen komfortabler werden in ihren Rollen. Was meinst du, Stefan? Das wird so ein bisschen besser. Und Echsenmenschen sind immerhin neu, neu, neu. Das hatten wir in der Klassik noch nicht. Also, da gibt es ja schon mal extra Punkte.
Korrekt. Das ist halt wirklich neu. Da kommen wir auch noch gleich zu sprechen.
Ja, und aber die Datenmenschen tun uns bestimmt nichts. Die sehen so friedlich aus. Und ja.
Also ich finde es ja gut, dass sie erstmal den Diplomatieweg halt gehen möchten.
Ja, es wird ein bisschen dumm anzunehmen. Ja, die tun denen bestimmt nichts, haben bestimmt auch keine Waffen. Und dann, naja. Stefan, was passiert dann?
Die beißen nicht, die wollen nur spielen.
Ja.
Zweite Szene, ohne Erzähler. Im Hintergrund hören wir Monstergeräusche, also drachenartige, während sich das Schott öffnet. Und Futura äußert seine Bedenken, aber Jan bleibt gelassen. Zitat, die haben bestimmt genauso viel Angst wie wir. Laura bemerkt die Speere und Vorbild beschreibt, wie sie das Quartier umkreisen. Und einer der Drachenmenschen erhebt das Wort. Er sagt, dass sie gefangen wären. Also kurzum, kaum gelandet und schon Dorfverbot. Und Jan sagt dann halt daraufhin Folgendes.
Aber wir kommen als Freunde. Wir sind fremde Raumfahrer vom fernen Planeten Erde und haben uns verflogen. Ich heiße Jan Tenner. Wie ist dein Name?
Ja, darauf antwortet er ihm. Er ist Karnos, der oberste Krieger, der die Fremden, die mit dem Himmelswagen kommen, gefangen nehmen soll. So wurde es ihnen prophezeit.
Weil es geschrieben steht, deswegen.
Genau, genau. Wobei jeder, der irgendwie lesen kann, gilt ja für einen Analphabeten als Zauberer.
Siehste?
Also passt es doch irgendwie. Jan meint, sie kämen freiwillig mit und Forbit mag das nicht, aber Jan will mitgehen, um vielleicht vom Drachenkönig eine Antwort zu erhalten, wo das Matrix-Zeichen sein könnte. Und so setzen sie sich in Bewegung. Futura meint, dass ihm das auch nicht gefällt, aber Jan recht hätte. Karnos fordert dann nochmal, dass sie nicht reden, sondern marschieren sollen, was wieder zu einem Witz auf Forbits Kosten führt. Und Jan findet es gut, dass sie sie ins Dorf führen, weil sie sonst nie über den hohen Zaun gekommen wären. Aber da widerspricht ihm Futura, weil er das Flugserum diesmal dabei hat. Er hat die Serien mitgenommen und hofft, dass sie ihnen helfen. Und Laura mag die Blicke der Drachenmenschen nicht und auch Jan wird es mulmig. Bei Laura kann ich es ja verstehen. Naja, Karnos geht weg und meldet sich beim König, während Futura dann Jan das Power-Serum injiziert. Es ist noch ungetestet und wird wohl 24 Stunden wirken. Und ja, Karnos kriegt das mit, als er zurückkommt und fragt, was das soll. Und daraufhin bekommen wir diesen kleinen Austausch.
Das ist auf unserem Heimatplaneten so üblich, wenn man bei anderen zu Gast ist. Andere Welten, andere Sitten.
Aber ihr seid keine Gäste. Ihr seid Gefangene. Tjo, dann stellt sich Kusa vor, der Drachenkönig, und der berichtet von einer Prophezeiung, was uns zu diesem kleinen Austausch führt.
Die Prophezeiung stimmt also. Vier Wesen mit blasser Haut kommen mit einem Himmelswagen, um uns zu vernichten.
Vernichten? Moment mal, das ist ja ein himmelschreiender Unsinn. Wer prophezeit denn sowas?
Ista, der Magier unseres Volkes. Und er hat sich noch niemals geirrt.
Er verfügt sogleich, dass er die Freunde morgen in die Arena führen wird, damit sie gegeneinander kämpfen. Die Helden weigern sich, doch da fliegen schon die Giftpfeile auf sie zu. Sie werden getroffen, fallen zu Boden und werden bewusstlos. Kusa empfindet sardonische Freude, aber Karnos ist sich unschlüssig, weil die Fremden einen starken Willen haben. Etzadla. Kusa wischt Karnos' Bedenken beiseite, bis er hat das Gift noch den Willen von jedem gebrochen. Wir merken schon, dieses Monster hat ihnen also unbegrenzten Internetzugang gewährt. Und damit kommen wir zur dritten Szene.
Tja, was sollen wir dazu sagen, Stefan? Sowohl der Sound der Echsenmenschen ist ziemlich gut, als auch eine sehr überzeugende Karnos-Stimme. Drachenkönig auch sehr gut gesprochen, das haben wir ja schon gesagt, handwerklich einwandfrei. Aber dass sie jetzt erst die Waffen sehen und merken, dass sie doch nicht friedlich sind, wer hätte das gedacht? Völlig ohne Schutz. Jetzt muss man aber auch mal die gleichen Maßstäbe wie bei Classic anlegen und das ist auch ziemlich dämlich. Hat man ja öfter mal gesagt, dass die Helden in der Classic sich immer überrumpeln lassen, aber hier sind bestimmt friedlich, scannen gar nicht nach Waffen. Mimo scannt weiter, aber hat die Waffen nicht gescannt.
Wir können jetzt etwas anführen, was in Folge 4 ein Thema sein wird, wie die sich überhaupt verständigen können.
Ach so, okay. Dann wenigstens besser zu spät als nie beschrieben. Aber ja, wie dem auch sei, das, was ich gemerkt habe, krass ist es, jetzt haben sie doch plötzlich Seeren. Ich bin überzeugt, Professor Futura hat in der ersten Folge gesagt, er hätte keine Seeren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob man das auch leicht anders interpretieren könnte, aber ich habe das immer so interpretiert, dass er gar keine mitgenommen hat. Nicht nur welche nicht im Koffer. Was noch weniger Sinn machen würde, wenn die wirklich da auf eine Karte in Zweisteins Labor oder auf einen Punkt auf einer Karte in Zweisteins Labor zu fliegen. Und jetzt hat er plötzlich doch Serum dabei und spritzt sie ein. Folgendes Problem. Was wurde als krasse Neuerung in der ersten Folge vorgestellt, Stefan?
Dieser Serentransfer, noch irgendwas schlag mich tot, ja.
Jetzt erzähl mir doch mal bitte, wozu das Ding gut ist, wenn die Seren nochmal eingespritzt werden, verdammt. Und sag nicht modisches Accessoire.
Ich wollte eigentlich sagen, es sieht stylisch aus, aber ja.
Das ist ja ganz was anderes.
Also es ist halt, ja, was soll man dazu sagen? Also vielleicht vielleicht gibt der Jan einfach nur so eine Kapsel und der macht das in dieses Teil rein und
dann
kunst es.
Nein, er sagt, ich initiere es ihn und dann macht's psch.
Gut, dann muss ich sagen, dann ist der Serentransfer schlag mich tot halt ziemlich unnütz gewesen.
Ach nein, bin ja zu negativ. Nein, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das wird noch, glaube ich.
Vielleicht. Die dritte Szene. Der Erzähler berichtet, wie die Freunde in eine Höhle aus vulkanischem Gestein gebracht werden, das mit einem Steingitter verschlossen wird. Und sie sind die ganze Nacht dort. Und Jan wacht mit höllischen Kopfschmerzen auf. Er hat halt zu viel Forza gespielt. Und als er sich umsieht, sieht er eine schöne junge Frau mit blonden Haaren und klaren grünen Augen, die ihn anblickt. Jan lobt ihre Schönheit und erfährt, dass sie Lyra heißt und eine Gefangene der Drachenmenschen ist. Sie musste mit ihrer Raumfähre notlanden und wurde gefangen genommen. Sie schlich sich davon, um Jan zu warnen. Das Pfeilgift bricht seine Willenskraft und macht ihn zu einer mörderischen Bestie. Jan merkt es auch, seine Freunde werden ihn immer unsympathischer und Lyra ermutigt ihn, gegen das Gift anzukämpfen, denn Kusa möchte Lyra als Frau haben, deswegen ist sie hier unterwegs. Und sie findet Kusa grässlich und grausam. Jan kann das fast verstehen. Lyra geht und Jan nimmt den gedanklichen Kampf auf. Und seine Freunde wachen daraufhin fluchend auf, gefolgt von Laura. Jan konzentriert sich auf seine Willenskraft und wird von Futura und Forbit angefahren. Und Laura will ihn ebenfalls umbringen. Und da nähert sich auch schon jemand. König Kusa. Forbit drückt schon seinen Kampfeswillen aus und das Steingitter öffnet sich. Und die Drachenmenschen tragen sie in die Arena. Und während sie unterwegs sind, werfen sich die Freunde Todesdrohungen zu. Aber Jan ärgert Futura suffisant, dass er wegen des Power-Serums gleich gewinnen würde. Und mit Fanfaren kündigt Kusa den Kampf an und die Freunde werden bewaffnet.
Da habe ich erstmal zu sagen, Humanoidin, nicht wahr?
Korrekt.
Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir sind in einer anderen Dimension. Ein bisschen wie das Schloss. Ja, bauen wir einfach mal eine Humanoidin hin. Machen wir gar nicht mal interessant und abgefahren. Aber wir brauchten ja auch was, wo Jan sich wirklich direkt ran schmeißt. Oh, bist du schön, das ist ja gut. Oh, das kann ja nicht sein, dass die Echsenfrauen hier so schön sind. Und ja, kann es fast verstehen. Also er ist da schon sehr, wirkt schon ihr sehr hörig. Aber ich habe eine wichtige Frage, Stefan. Welche Motivation hat denn die Lyra überhaupt, die Freunde zu warnen?
Das wird so nicht etabliert.
Aber auch so ist... Da sind einfach irgendwelche Gefangenen, von denen sie genau nichts hat. Sie muss diesen Kusa heiraten und später gibt's ja eine kleine Erklärung in der Einleitung zu Szene 4. Aber wahrscheinlich hatte die vorher gar nicht gesehen oder aus dem Fenster, ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß. Das ist ja so Dschungeldorf und die wird die wahrscheinlich dann so gesehen haben. Sie sind zwar in einem Dschungeldorf, aber sie haben eine Steinarena, wo sie Leute gegeneinander kämpfen lassen. Vielleicht wird sie auch schon an ihre Königinnenpflicht rangeführt und das heißt, dass sie da alle da aufnehmen muss in der Liste.
Yes.
Kann ja gut sein.
Nein, nein.
Aber es wurde nicht gesagt, ergo ist das halt einfach nur Spekulatius.
Ja, also es ist irgendwie nicht in sich schlüssig und man muss sagen, Forbit, der Sprecher von Forbit, ist hier sehr überzogen. Also macht hier fast eine Karikatur von sich selbst.
Also das erinnert schon fast an den neuen Superheld Forbit.
Ja, Futura und Laura sind deutlich besser, auch wenn die Dialoge etwas überzogen und zu plötzlich geschrieben sind. Hätte ich so eine Abstufung, so ein langsameres, immer aggressiver werden gegeneinander und dann nicht so, euch Zivilisten verspann ich zum Frühstück. Bald gibt's hier nur noch tote Männer. Böse.
Ja. Bei Futura mit der Ohrfeige, also...
Wollen Sie eine Ohrfeige?
Also ich hätte ihm erst sowas gegeben, dass er so langsam so wahnsinniger Wissenschaftler. Oh, ich habe hier diese schönen Seeren. Ich werde sie in eine Ratte verwandeln und anschließend in eine Maus. Und anschließend verwandle ich einen anderen in die Katze. Und dann könnt ihr mal sehen, was ihr davon habt. Und die Katze, ich verwandle mich dann in einen Hund und beiß euch alle tot.
Ja, einen Menschen in einen Affen verwandeln, nicht wahr? Das wird dann so ein Duell wie bei die Hexe und der Zauberer.
Sagen wir es mal so, einen Menschen in einen Affen zu verwandeln. Also dafür reichen schon Alkohol und TikTok.
Ja, das sagten die ja bei, hier, erwachsene Männer hören ja Antenne. Menschen in einen Affen mit dem Serum Bier.
Genau, genau.
Ja, aber auch das ist einzigartig. Die vier Freunde müssen gegeneinander kämpfen, werden gezwungen und kriegen auch noch ein Nervengift, was sie aufeinander losschickt. Du hast schon recht, Futura wäre ein körperlich unterlegen. Es wäre besser, wenn man da so die einzelnen Kampfklassen, die einzelnen Classes so ein bisschen besser abgegrenzt hätte. Ne? Laura die Assassine, der Professor der verrückte Witch-Doktor, der General Forbit, der alte Barbar. Ja, richtig. So, das ist hier Diabolo Tenor Edition. Aber die Idee ist gut.
Stell dir mal vor, sie wären getötet worden und hätten dann von Deckard Cain wieder auferweckt werden müssen. Kusa ist in Wahrheit Diablo.
Ja, ja. Ach,
halten wir uns nicht mit diesen geilen Ideen auf, machen wir mal weiter. Die vierte Szene. Der Erzähler berichtet, wie die Freunde mit Speeren und Schwertern aufeinander losgehen. Und Lyra sitzt neben Kusa und leidet, weil sie sich in Jan verliebt hat. Der Kampf wird härter und härter, sodass sie Kusa bald einen Vorschlag macht. Lyra möchte, dass Kusa die Freunde gehen lässt. Dafür will sie ihn mit ganzem Herzen lieben. Kusa zögert, weil er das Volk nicht um seinen Spaß bringen will, doch Lyra beschwichtigt ihn. Und dann beschreiben die beiden, wie Jan die anderen drei mit bloßen Fäusten niederschlägt. Mit Fanfaren erklärt Kusa dann den Kampf für beendet und er sagt, dass Jan nun mit seinem Himmelswagen weg darf. Und das Volk ist davon nicht begeistert und wir kriegen folgenden Dialog.
Darf ich die drei Besiegten mitnehmen, König?
Warum, Fremder?
Weil es in meiner Welt üblich ist, sich tote Gegner als Trophäe aufzuheben.
Klingt ja barbarisch. Naja, andere Welten, andere Sitten. Von mir aus nimm sie mit.
Danke, König. Ich werde deine Welt sofort verlassen.
Gut, dein Himmelswagen erwartet dich. Und ich werde Hochzeit mit diesem wunderschönen Weib hier halten. Wie findest du das, Fremder?
Und mit Zwischenmusik geht es in die fünfte Szene.
Ich kann dir nicht erklären, warum, Stefan, aber das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Dieses am Ende, wie findest du das, Fremder? Das ist ja völlig eingeschoben. Er kann gar nicht wissen, dass sie sich in ihn verliebt hat. Und ey, guck mal, das ist schon sehr, sehr, ja, erinnert mich so ein bisschen an hier Monty Python. Na, haben Sie hier diese schöne Humanoidin? Wink, wink, natsch, natsch. Was wollen Sie denn da? Wink, wink, natsch, natsch. Ja.
Ja, du hast recht, das ist schon ein bisschen Python-esque.
Und es ging ja auch super schnell mit dem Verlieben von hier Lyra. Die ist ja schlimmer als die Antenna persönlich. die ist ja noch gieriger hier. So.
Nach dem Motto, glaubst du dann lieber an den ersten Blick oder muss ich nochmal vorbeigehen?
Ja, es ging dann sehr schnell. Und die Antenna, also die beiden, ne, da... Bei Laura kommt er ja seit Jahren nicht weiter. Und dann ist da so eine, da muss die Laura sich warm anziehen. Aber sie, Lyra, will sich ja aus freien Stücken mit Haut und Haaren dem Drachenkönig unterwerfen. Da kann man nur sagen, oh je, das ist nicht so gut gealtert.
Das würde ich auch sagen, Edzardler. Hätte ich gesagt gehabt.
Hätte es gesagt gehabt, ja.
Und genau.
Die waren ja ganz schön lange mit ihren Schwertern und Speeren vorher zugange, bevor Jan Tenner anfängt, die niederzuschlagen. Das ist... Vielleicht hat er sich die ganze Zeit dazwischen gestellt. Ich weiß es nicht, aber...
Also dieser Kampf wird ja auf dem Cover abgebildet. Der wird, die vierte Szene, also die geht nicht mal 3 Minuten lang, wird das abgefrühstückt. Also wir haben da keine Gelegenheit, die Sprecher einfach mal hier in Kampfrage zu erleben. Oder das heißt,
das möchte ich auch nicht, so wie deren Taunting, deren Taunt-Talk So wie, also so wie hölzern der schon war, also dann will so ich die nicht beim Kämpfen hören.
Trash Talk.
Trash Talk! Trash Talk, nicht Town.
Deren Trash Talk will ich nicht hören. Naja, es wird dann so typisch Antenna-mäßig sein. Ich werde beweisen, dass ich es wage, indem ich jetzt zuschlage.
Hadju! Ha! Ho! Ich bin Jantenna und das ist meine Faust!
Uah. So, Jantenna, jetzt habe ich dich mit dem Schwert hier in die Enge gedrängelt. Mach dich bereit, deinem Schöpfer zu begegnen.
Oder, Vorsicht, Jan, er hat ein Schwert.
Jetzt nicht mehr lange.
Ach nee, falsches Hörspiel.
Ja, ja. Mach dich bereit, deinem Schöpfer zu begegnen. Und dann öffnet sich der Himmel. Wir sehen das Gesicht von Kevin Heiß. Und dann so, wie, mir? Ah, zu viel Monty Python.
Herrlich. Und andere Welten, andere Sitten. Ich bin überzeugt davon, das sollte ein Running Gag werden, der einfach völlig in die Hose gegangen ist.
Das sehe ich genauso. Sagen wir es mal so, es ist ganz lustig, doch ja, es ist auch ziemlich auffällig. Die fünfte Szene. Der Erzähler berichtet, wie Jan Futura und Forbet schultert und Laura an der Hand nimmt und zurück zum Silbervogel schleift. Und da wird er von 10 Drachenkriegern angegriffen. Und Jan mag den Hinterhalt nicht und setzt sich zur Wehr. Tja, aufgelauert und zugeschlagen, sage ich da nur. Jan vertrimmt die Drachenkrieger, einen nach dem anderen. Kanos befiehlt den Rückzug, vor allem nachdem Jan ihn verprügelt hat. Und Mimo öffnet die Schleuse und trägt die Freunde hinein. Der Bordcomputer fragt, was passiert ist, und Jan erzählt vom Nervengift und dem Arena-Kampf. Mimo kommentiert das mit heiliger Stromkreis, und Jan vermutet, dass das Power-Serum ihm wohl genug Willenskraft verliehen hat. Und mit einem Gegenserum behandelt er das bewusstlose Trio und lässt den Silbervogel woanders hinfliegen. Bevor es losgeht, will Mimo wissen, was es mit den anderen humanoiden Wesen zu tun hat, das seine Scanner wahrnehmen konnten. Und Jan berichtet von Lyra und ihren sternenartigen Augen. Und Mimo dann so, Sterne? Welcher Typ? Rote Riesen, weiße Zwerge oder ganz stinknormale gelbe Sonnen? Ja, Jan meint, davon verstünden Computer nichts. Und mit Mimos Analyse, dass Lyra wohl mit 67,4% etwas mit der Matrix zu tun haben muss, kommen wir mit Zwischenmusik in die sechste Szene.
Stefan, wie kann Mimo das berechnen mit der Matrix-Wahrscheinlichkeit und was ist das für eine Formel? Die Skriptseiten durch die Anzahl, was immer sich die Autoren da reingeschmissen haben, mit der Quersumme aller Production Notes.
Die Anzahl der Klassikfolgen geteilt durch die Plotlöcher, dann kommst du auf 67,4%.
Ja, also das ist irgendwie, ich weiß, das gab es teilweise auch in der Klassik. Jetzt kommt ein kleiner Spoiler für Folge 34, wo Zweistein sich von dem sprechenden Computer die Wahrscheinlichkeit berechnen lässt. Aber das finde ich da noch ein bisschen charming, weil da kennen wir den Plan noch nicht ganz. Und dann heißt das, oh, der ist ja sehr wahrscheinlich 99,% und dann die Antenne, die restlichen 0,9% müssen ausreichen, um den Plan zu verhindern.
Genau.
Das ist einfach so, das ist cooler Trash-Talk, Stefan, genau. Oder wir sind zu nostalgisch, kann ja auch sein. Aber hier jetzt zu sagen, ja, die Humanoiden hat was mit der Matrix zu tun. 67,4% Wahrscheinlichkeit. Dann mach doch, hättest du doch besser gesagt, Torum, ihr müsst einen Humanoiden suchen auf dem nächsten Planeten oder irgendwie sowas. Ansonsten ist das komplett random. Die Matrix kann auch unterm Stein sein, im Aboch der Echsenmenschen oder was weiß ich, in der Snoo-Snoo Cave.
Oder in der Arena.
Oder in der Arena.
Es ist ja auch so etwas. Das ist so ein Teil, mit dem du alles Mögliche scannen kannst. Es könnte auch auf dem, ja, auf dem Schwert des Drachenkönigs halt drauf sein.
Hätte ich jetzt plausibler gefunden. So ein Schwert oder irgendwie sowas oder keine Ahnung, in der, oh, ich hab's, Stefan. Die Matrix ist im Schuppenshampoo des Drachenkönigs.
Sagen wir es mal so, genügend Schuppen haben die ja in ihren Schimmel.
Wir passen uns nur dem Niveau an, liebe Hörer. Wir sind sonst nicht so schlecht. Bitte glaubt uns.
Ja. Genau. Also ich muss schon sagen, was mir halt an dieser Szene gar nicht gefallen hat, ist halt die Drachenmenschen. Wenn du Drachenmensch hörst, woran denkst du da?
Erstmal an cooles Gebrüll. Es muss gar nicht so Feuerspucken sein, aber richtige Kämpfer. Ich denke an dieses Viech, gegen das Captain Kirk mal kämpfen musste.
Diese ganzen Menschen, die wir in der Klassikreihe kennengelernt haben, die hatten halt irgendwas, was sie halt besonders gemacht hat. Bei den Vogelmenschen waren es halt diese komischen
Stimmen.
Also bei den Vogelmenschen waren es diese komischen Stimmen. und dass die halt richtig gut zielen und schießen konnten. Bei den Luranern war es halt, das waren so robbenartige Humanoide. Das ist auch irgendwie rausgestochen. Dann hast du das Volk von Saturn mit den drei Augen, also so Humanoide und Lila. Das war immerhin auch schon mal etwas.
Ist ja noch viel. Du hast ja eigentlich die ganze Bandbreite von Außerirdischen.
Genau.
Am kreativsten finde ich tatsächlich, oder mit am kreativsten, die Beschreibung in der Classic. Eine der Folgen, die ich generell mit am schwächsten finde, nämlich Tödlicher Nebel, die zweite, wie sie diese Außerirdischen beschreiben. So ohne Kopf, eine Mischung aus Centaur und Skorpion. Das ist mal richtig kreativ, abgefahren und interessant. In dieser Plotline bringt's halt nicht viel. Die nächsten sind einfach nur groß. Dann kommen welche, das sind bloß Bären in Uniform. Ob jetzt Löwenmenschen mit vier Armen so kreativ sind, designmäßig sind okay. Das ist mein Punkt, Stefan. Du hast von der Bandbreite alles. Letzte Folge haben wir Krieg der Planeten, einfach Minotauren angesprochen. Aber zumindest hast du wirklich so einen bunten Strauß. So neutral, wie wir es eben bewerten können, weil wir damit mehr oder weniger aufgewachsen sind.
Also du hast halt bei diesen Außerirdischen, die werden halt auch entsprechend so charakterisiert. Bärenmenschen halt ziemlich bedacht und bei den Leonen ziemlich stolz und auch ziemlich verschlagen und so richtig raubtierhaft. Bei den Stiermenschen, also den Mohas, sturköpfig, weil die halt einfach nicht zu Verhandlungen bereit sind mit den Genicks. Und ja, du hast sogar in Folge 45 hast du sprechende Arme.
Fun Fact, als ich die Liste zum ersten Mal gesehen habe von den neuen Folgen, also die Folgen der neuen Dimension, eine ist ja, glaube ich, Fluch des Xarxas.
Korrekt.
Und wir wissen ja jetzt, wer Xarxas ist. Ich habe das wirklich so gelesen, als ob das eine Fortsetzung von diesem Ameisenvolk ist, von der Folge 45, weil die wirklich sehr ähnlich klingen. Wie heißt es? Zartas?
Ja.
Zartas und Xarxas. Ich habe das Zartas gesehen, dachte, genial.
Eigentlich heißt es im Bann des Xarxas, ja.
Im Bann des Xarxas und die tauchten nicht im Titel auf. Der Titel ist Zweisteins Rückkehr, aber es waren die, ja, Xarxas.
Genau, die Xarxas waren es.
Ja, und das habe ich verwechselt.
Worauf ich jetzt halt hinaus möchte in dieser Szene. Du hast Jan gegen 10 Drachenkrieger. Und es tut mir leid, es einfach mal so sagen zu müssen. Die haben die am Anfang zu viert, als sie alle auf den Beinen waren, mit Pfeilgift ausgeschaltet in ihrem Dorf. Und auf dem Rückweg zum Silbervogel, Jan ist mit 3 Bewusstlosen unterwegs. Die scheinen auch gar keine Waffen dabei zu haben. Und Jan verprügelt die halt alle. Also die kommen da halt ja als ziemliche Pflaumen rüber, diese drei.
Naja, hey Stefan, der Jan hatte aber am Anfang noch kein Power-Serum.
Ja, nichtsdestoweniger. Es wird halt nicht großartig etabliert, dass es ihn komplett immun dagegen macht.
Stimmt schon, die Actionsequenz wirkt ein bisschen hölzern. So, die hatten auch besseren Sound am Anfang mit diesem Gebrülle. Aber zumindest haben sie die Plot-Erklärung des Power-Serums. Es ist nicht so viel Charakter dabei und du hättest mehr aus den Drachenmenschen machen können. Ja, hatten sie keinen Bock.
So scheint es. Und hätten wir, also natürlich, man sollte es nicht zu ernst nehmen. In Folge 4 konnte Jan Peter Pentris retten und ja, Leute mit Maschinengewehren entwaffnen, ganz ohne Serum. Also ich will es jetzt mal nicht so eng sehen, aber ich finde es halt, es nimmt den Drachenmenschen halt sehr viel von ihrer Bedrohlichkeit, wenn die halt sich so einfach überwältigen lassen. Nehmen wir an, Jan wäre jetzt in einer Lichtung angekommen und die wären jetzt gekommen und Mimo hätte jetzt mit den Laserkanonen die auf Abstand gehalten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, das finde ich halt etwas stimmiger zu lösen.
Ja, mehr Bedrohung, klar.
Ja.
Aber Bedrohung kommt ja noch.
Genau, die Bedrohung kommt ja noch, denn in der 6. Szene, die ohne Erzähler stattfindet, wachen die Freunde auf. Sie haben allesamt Kopfweh und natürlich sieht niemand mehr den anderen als Feind. Und Forbit bemängelt, dass sie sich ohne militärische Ordnung abschlachten wollten. Und Futura freut sich, dass sein Power-Serum so gut gewirkt hat. Forbit will daraufhin die Kurve kratzen, aber Jan ist dagegen. Sie müssen Lyra vor Kusa retten. Laura bemerkt, wie entschlossen Jan wirkt und er errötet auch. Denn der Plan ist, sie wollen woanders getarnt landen und Jan versucht, Lyra zu entführen. Mimo hat schon längst einen Platz gefunden und Futura informiert, dass das Power-Serum noch ein paar Stunden wirkt, ihn aber nicht gegen die Speere der Drachenmenschen immun macht. In der Schlucht nahe der Drachensiedlung landen sie und Futura injiziert ihm und Laura noch Flugserum, damit sie schneller flüchten können. Daraufhin landet Mimo den Silbervogel und es kommt zur 7. Szene.
Der Eifersuchtsdialog ist hier ein bisschen gezwungen, findest du nicht?
Es geht. Ich fand's ja ganz interessant, dass sie da halt gleich halt so ihren Plan besprechen. Ich habe halt nicht viel zu dieser Szene zu sagen. Fällt dir vielleicht
auch
noch was ein?
Nur, dass es ein bisschen gezwungen wirkt, tatsächlich.
Ja, also ansonsten, es ist schon gut gespielt für das, was die Leute da bekommen haben.
Es ist gut gespielt auf jeden Fall, aber ich meine eher weniger, wie sie es delivern, wie man so schön sagt, wie sie es darstellen, sondern eher, dass diese Eifersucht sofort da ist und das so ein bisschen platt durch den Inhalt.
Also ich will es mal so sagen, Laura war schon sehr eifersüchtig in Klassik. Und wenn wir halt so schauen, wie die Dynamik zwischen Lara und Tanja ist, dann ja, kann man da schon ein bisschen dafür sprechen, dass Laura da sehr eifersüchtig reagiert.
Du meinst jetzt hier der neue Superheld mit.
Genau, der neue Hauptstadt, Superheld. Ja.
Wir greifen wieder vor, Stefan. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Hörer schön abholen.
Ja. Genau. Kommen wir zur 7. Szene. Der Erzähler berichtet, dass sie dicht über dem Boden fliegen, also Jan und Laura, und den Zaun überwinden sie und landen dahinter, ohne gesehen zu werden. Naja, kein Wunder, die Drachenmenschen haben auch keine Taschenlampen, mit denen sie auf Leute losgehen können. Und sie schleichen zu Kusas Hütte. Und Laura bemerkt die Wachen und meint, sie könnten nicht rein. Jan aber sieht sie nicht als Hindernis und beginnt sie zu verprügeln, als Kanos sie auf sie hetzt. Und wir bekommen diesen schönen kleinen Dialog.
Diese Fremden müssen Zauberer sein. Sie kämpfen wie die Teufel. Tötet sie, Männer.
Teufel, Zauberer, denkt doch, was ihr wollt. Wir sind stinknormale Raumfahrer.
Genau, wir kamen in Frieden, aber ihr wolltet Krieg.
Hey, Kanos, deine Männer liegen am Boden. Sie sind K.O. Komm her, oder hast du Angst? Du bist der Letzte.
Ich und Angst? Na warte, Fremder.
Laura warnt ihn vor den Giftpfeilen, aber Jan schlägt sie ihm aus der Hand und ihn bewusstlos. Da sehen sie Kusa, der Lyra, gepackt und ihr ein Messer an den Hals legt. Er droht damit, sie umzubringen, wenn sie näher kommen. Und dann protzt Kusa damit, die Kraft von 20 seiner Männer zu haben, während Jan ja bloß die Kraft von 10 hätte. Jan hat einen Schwächeanfall, woraufhin Kusa verkündet, dass er nun sterben soll. Und wir kommen zur 8. Szene.
Wie war das noch? Die Menschheitsgeschichte ist voller Irrtümer. Nehmen Sie Herakles, den Helden, der als unbesiegbar galt, weil er die Kraft von 10 ausgewachsenen Männern hatte. Warum haben sich nicht 11 wackere Burschen zusammengetan und ihm den Arsch vollgehauen? Ich bin aber stärker als du. Ich habe die Kraft von 20 Männern.
Es gibt noch Milon von Kroton. Das war der Arnold Schwarzenegger der Antike. Der war ein sogenannter Polynike, der hat 24 Mal also die Olympischen Spiele, die Ismenischen Spiele und die beiden anderen Spiele. Die Griechen hatten ja wirklich jedes Jahr, also neben den Olympischen Spielen alle 4 Jahren, hatten die in den anderen 3 Jahren auch Spiele. Oh. Wenn du einen Zyklus mal komplett durchgewonnen hattest, warst du ein Polynike, also ein Vielsieger. Und entsprechend legendär war auch der gute Milon von Kroton. Und legendär war auch das, was die Leute von ihm gesagt haben. Er soll zum Beispiel auf einem Fest eine Kuh hochgetragen haben. Die wurde dann geschlachtet und dann hat die geschlachtete und gebratene Kuh runtergenommen zu seinem Platz, um sie dann zu verzehren. Dazu gab's 5 Liter Wein und 10 Kilo Brot. Also kurzum, der Mann hat schon Übermenschliches vollbracht, bevor er überhaupt Sport gemacht hat.
Okay.
Also ja, wie gesagt, die 20 Männer... Und es bestätigt sich halt, was ich schon gesagt habe. Jan kann jetzt zusammen mit Laura im Prinzip den gesamten Drachenmenschenstamm vermöbeln.
Naja, der ganze Stamm war es ja nicht, waren ja nur ein paar Wachen, oder?
Es ist halt so, du hast ja üblicherweise, wenn so ein Dorf da ist, du hast die Wachen und dann hast du auch noch das normale Volk. Und wenn
ich weiß gar nicht mehr, ob schon wieder Nacht war, aber das klang jetzt wirklich nicht so für mich, dass die ganzen Drachenmenschen kommen, weil dann wäre es völlig richtig, dann müsstest du die Laserkanone einbauen. Oder irgendwas anderes, aber es klang für mich wirklich nur wie so ein paar Wachen. Das ist ja meistens so. Das ist nämlich übersichtlicher und die Sprecher waren schon so teuer. Die können sich nicht großes Menschenmengengemurmel leisten.
Das ist jetzt ein bisschen zynisch. Ich glaube, wir machen mal besser weiter.
Zynisch? Ich? Nein, nie.
Ja. Die 8. Szene. Der Erzähler berichtet, wie Kusa mit dem Messer auf Jan zugeht und Laura sich einmischt. Aber Kusa ist tatsächlich sehr stark. Die Worte des Erzählers nicht meine. Oh. Unterdessen bei Forbid und Futura, die eine holographische Nachricht erhalten. Es ist Dragon vom Planeten Gramar, der sich meldet. sie haben den Silbervogel entdeckt. Futura erklärt sich mit der Parallelwelt, aber Aragorn erzählt von Lyra und will wissen, wo sie ist. Futura erklärt dann, dass sie vom Drachenvolk gefangen gehalten wird. Aragorn aber glaubt Futura nicht, weil Lyra an Bord einer gut bewachten Raumjacht war und Parallelwelten nie bewiesen wurden. Der Silbervogel sei das einzige Raumschiff im gesamten Quadranten, der sie hätte entführen können. Forbid ereifert sich, als Aragorn nicht klein beigeben will, und Mimo schlägt Alarm! Alarm! Mehrere Raumschiffe kommen und Forbid stellt sich quer, was Aragorn als Anlass sieht, ein Ultimatum zu stellen. Ihre Gammastrahlengeschosse sind auf sie gerichtet und Futura will mit Logik appellieren, doch da kommt Forbid und wir bekommen diesen schönen Dialog.
Jetzt sperren Sie mal die Ohren auf, Ragu oder wie Sie heißen. Auch unser Schiff ist bestens bewaffnet. So gut, dass wir jedes Ihrer Schiffe vom Himmel blasen können.
Ist das eine Drohung?
Ja, allerdings.
Das reicht, General. Aragorn, bitte denken Sie logisch. Wenn Lyra wirklich bei uns an Bord wäre, dann wären Sie dumm, uns anzugreifen. Geben Sie uns eine halbe Stunde Zeit. Bis dahin sind Tenna, Laura und die Prinzessin garantiert zurück.
Eine halbe Stunde, einverstanden. Aber wehe, das ist eine Falle.
Ja, Futura sorgt sich um Jan, weil der sich schon verspätet hat und wir kommen zur 9. Szene.
Stefan, ja? Wenn er schon so spät ist, da habe ich eine sehr wichtige Frage. Warum nur eine halbe Stunde? Und warum gerade dann nur eine halbe Stunde, wenn die schon zu spät sind?
Es muss ja jetzt irgendwie ein bisschen Dramatik reinkommen, aber es wurde halt nicht so etabliert, wie lange die halt zum Drachenvolk unterwegs waren. Weil Flugserum, du kannst annähernd so schnell fliegen wie der Schall.
Das wird ja auch einmal gesagt, glaube ich. Bis dahin war es nie ganz klar. Da habe ich aber weniger Probleme mit. Du kannst ja... Ich glaube, als Schreiber, das weißt du wesentlich besser als ich, du kannst ja durch, oh Gott, wir haben nur noch eine halbe Stunde, oh Gott, nur noch 5 Minuten. Du kannst ja schon die Action so ein bisschen durch solche Zeitlimits erhöhen.
Genau.
Aber dann müssen sie Sinn machen und er stellt das selber und sagt dann danach, scheiße, sie sind immer noch nicht zurück. Und dann fragst du, warum dann nur eine halbe Stunde? Dann mach doch meinetwegen eine Stunde oder so, aber mach's nicht nochmal extra spannend, weil die sind ja wirklich hier am Verhandeln um ihr Leben.
Oder schick halt General Forbid los und sag eine Stunde. Also ja, was mir halt nicht so gefällt ist, es ist halt unklar, wie Lyra denn jetzt mit ihrer gut bewachten Raumjacht dort notlanden konnte.
Panne gehabt, das finde ich noch okay.
Ja, ist eine Erklärung.
Ja, aber gut, es ist nicht völlig erklärt, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, weil sie hat notlanden gesagt, also ist irgendwas passiert. Und sie hat nicht gesagt, sie ist abgeschossen worden. Also habe ich immer gedacht, technischer Defekt, das ist in Ordnung. Aber was anderes. Der General sagt nämlich danach, sie haben den Bluff mit der Laserkanone geschluckt. Aber es ist doch eine Laserkanone am Silbervogel, das ja, unter General Forbid niemals abgebaut werden würde.
Also ich würde mal sagen, in Folge 3 erinnert sich Kevin Heiß, dass der Silbervogel eine Laserkanone hat.
Ja, dann hätte man so einen Dialog im Endeffekt rausschneiden sollen. So wie selbst Tolkien hat noch seinen Hobbit editiert nach dem Herrn der Ringe.
Was mir halt aufgefallen ist, ist mit den Gammastrahlen geschossen.
Das ist cool, da werden die nämlich alle zum Hulk.
Das ist doch gut. General Forbid hat ja schon eine grüne Tarnfarbe, also geht ja schon ins Grüne rein, passt also irgendwie.
Ja, und Mimo sagt dann, die Schiffe, es sind viele. Jetzt ist plötzlich keine Genauigkeit mehr da. Vorher konnte er mit 67,4%iger Wahrscheinlichkeit sagen, sie hält das Zeichen der Matrix. Und jetzt sagt er einfach, es sind viele.
Naja, ich würde mal sagen, die Erfolgschancen, dass es richtig berechnet sind, 67,4%. Also, ja.
Dann nimm doch eine Sache. Es sind 10 Schiffe, aber sie sind so stark wie 20. Oder weiß ich doch nicht.
Ja, es kann ja gut sein. Und dann müssen sie 11 Schiffe finden. Mimo muss ganz schnell 10 weitere Silbervögel bauen. Szene 9. Letztens bei Jan Tenable See. Der Erzähler berichtet, wie Jan sich mit letzter Kraft wehrt. Laura versucht zu helfen, aber Kusa ist stärker. Tja, hätte Laura halt die Höllenspirale im englischen Special Beam Cannon, wäre es vielleicht ganz gut. Ja, Laura verzweifelt, doch da gibt Lyra ihr die Giftpfeile, mit denen Laura dann Kusa trifft. Lyra bejubelt Laura dafür, dann kümmert Laura sich um Jan, dem es einigermaßen gut geht. Und dann bemerken sie die Raumschiffe. Lyra ist besorgt, weil die Raumschiffe ihres Volkes hier sind. Das Duo nimmt eine Formation ein, um zusammen mit Lyra zurück zum Silbervogel zu fliegen. Tja, Jindu Dun war halt nicht auffindbar. Die Raumschiffflotte eröffnet das Feuer. Laura sorgt sich um den Silbervogel, aber der hat ein Schutzschild. Sie hingegen sind laut Jan ein leichtes Ziel, aber zum Glück kommen sie rechtzeitig an und gelangen durch die Schleuse, womit wir dann zur 10. Szene kommen.
Zur 10. und letzten Szene. Ja, korrekt. Ja. Also, es ist witzig, dass Lyra sofort weiß, was Sache ist. Die müssen mich für Gefangene halten und ja, das war ein bisschen schnell, oder?
Das war ein bisschen schnell und mit den Raumschiffen, also ja, dass da keiner irgendwie so ein Fernglas da drin hat, um sie halt sofort sehen zu können.
Das gibt's ja nicht, Stefan. Mimo konnte auch die Echsenmenschen noch nicht sehen. Und die Speere?
Genau.
Also gibt's das nicht. Das Space-Fernglas.
Ja, ja. Space-Fernglas. Da konnte ja auch Logas Schiffe nicht sehen. Vielleicht ist es ja alles Magie. Xax, das ist ja ein Magier.
Ja, ja, ja. Stefan, wie findest du hier Lyras Stimme, wie Lyra hier verkauft wird?
Also hier bricht sie mir etwas aus ihrer Rolle aus.
Die wirkt eher wie so ein 15-jähriges Mädchen, sehr, sehr quäkig. Und das macht diese Romanze mit Yantenna noch bedenklicher. Ja? Heutzutage wird er direkt gecancelt werden.
Also bei mir ist es eher so, dass Lyra sich wohl in Laura verlieben könnte. Ich meine, wenn es mit Jan
was?
So schnell geht.
Ach so.
Weil immerhin, sie gibt ja dann, das hören wir ja noch gleich, sie gibt ja nicht Jan ihr Amulett.
Ach so. Oh. I like what you're thinking. Habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Also was mir hier irgendwie fehlt, ist, dass halt der Drachenkönig halt ziemlich schnell abgehandelt wird.
Naja. Der ist mehr so ein Afterthought. Deswegen hätte es auch das Gift des Drachenkönigs heißen sollen, weil das viel entscheidender ist für die Story.
Ja, finde ich auch, weil er ist jetzt halt unaufhaltsam, aber auch nur, weil Jan geschwächt ist. Ich glaube, hätte er noch das Power Serum oder auch normal, könnte er den, glaube ich, relativ einfach vermöbeln. Und ja, mit dem Gift ist er halt ganz schnell bewusstlos beziehungsweise getötet. Oder, um es halt kindgerecht zu machen, er wurde in eine andere Dimension geschickt. Haha, haha, haha.
Oh Mann. Eine Sache, muss Mimo den Schutzschirm nicht ausschalten, damit die überhaupt durchkommen? Ist das nicht der Moment, wo der Silbervogel verwundbar ist?
Ja, weil das ist der Moment,
wo er verwundbar ist. Laura, Mimo hat einen Schutzschirm. Aber hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Nur sie sagen nie, dass Mimo den Schutzschirm ausschalten muss, damit sie durchkommen. Oh, wenn jetzt in dieser Sekunde ein Schuss kommt, wie in Folge 12, dann ist es vorbei. Und hier gar nicht. Das ist irgendwie auch nicht so super durchdacht.
Also wie gesagt, es lässt halt ein bisschen zu wünschen übrig. Es kommt halt ein bisschen plötzlich. In Szene 8 kommt dieser Ragon und dann in Szene 9 auch. Die schießen jetzt auf uns. Also da hätte man vielleicht das ein bisschen früher vielleicht bringen können.
Vielleicht, vielleicht.
Hätte Fahrradkenne, die 10. Szene. Der Erzähler fasst zusammen, dass die Helden es geschafft haben. Lyra klärt die Lage mit Ragon und der muss sich entschuldigen, auch bei Forbid, was ihm nicht gefällt. Und dann bedankt sich Lyra bei Jan und schenkt Laura ihr goldenes Amulett als Zeichen ihrer Freundschaft. Sie heißt sie auf ihrem Planeten immer willkommen und hofft, dass sie sich bald wiedersehen. Mimo fragt, ob sie weiterfliegen, aber Jan hat eine Idee. Es könnte ja das Amulett sein. Er lässt es sich von Laura aushändigen und scannt das Zeichen und daraufhin erscheint Horum. Horum freut sich, dass die Helden das zweite Zeichen gefunden haben und der nächste Planet ist Atalan, der 6 Lichtjahre entfernt ist. Jan will aber noch etwas wissen. Die Drachenmenschen sprachen von einer Prophezeiung und Jan will wissen, was es damit auf sich hat. Also der Christopher Walken-Film ist es, glaube ich, nicht. Jan will wissen, ob es auf dem anderen Planeten ähnliche Geschichten gibt. Was uns zu folgendem Dialog bringt. Das ist gut möglich.
Woher kommen sie? Wer ließ sie verbreiten?
Ister, Kusas Magier, war einst Soldat des finsteren Xarxas. Ihrer gibt es viele. Sie sind es, die die bösen Prophezeiungen verbreiten.
Damit die Planetenvölker in ständiger Angst leben?
Genau. Nehmt euch in Acht. Xarxas' Schergen sind überall. Es gibt keinen Ort in diesem Universum, wo ihr sicher vor ihnen seid. Bis Xarxas eines Tages besiegt ist.
Und bis wir Ragunz befreit haben.
Gebt niemals auf. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tja, Horum legt auf und Mimus startet, nachdem er Jan gefragt hat. Und Laura fragt noch, ob Lyra Jan gefallen hat. Aber der meint, eine andere gefalle ihm viel besser. Worauf Forbit sagt, Jan solle es Laura wie einem Mann sagen. Laura entgegnet damit, ich bin kein Mann. Und Jan sagt einfach nur, ein Glück.
Ein Glück, ja. Und dann?
Mit einem Abschlusslacher endet diese Folge.
Ich nominiere, und jetzt kommt's, Stefan, diesen Abschlussgag, sagen Sie es Laura wie einem Mann, als den bisher cringiesten Abschlussgag von Jan Tenner. Und das will was heißen. Was sagst du?
Erklär's mal genauer. Also du findest diesen Abschlussgag zum Fremdschämen.
Oh, mega Fremdschämen. Genau, mega, sagen Sie es Laura wie einem Mann. Also egal, wie, was für ein hart geschottener Haudegen du bist, also das ist doch schon selten dämlich.
Naja, ich finde, es ist halt so eine Redewendung und es ist ganz in Ordnung, meiner Ansicht nach.
Nee, sie hätte sagen sollen, sag's Laura wie ein Mann und dann vielleicht als Missverständnis, ach, ich weiß es nicht, weil du würdest nie sagen, hey, sag es deiner Geliebten wie einem Mann, egal was für ein bescheuerter Macho du bist, das macht keinen Sinn.
Ja, das kann man so sehen.
Naja.
Ist halt, wie gesagt, es wird halt jetzt, diese Szene, also handelt halt das mit den Raumschiffen halt relativ schnell ab. Und das mit Lyra, ich sag schon mal so viel, die werden wir nie wiedersehen.
Schade.
Was ich ja interessant finde, ist, die Namen klingen halt sehr ähnlich. In Folge 1 hattest du Ragund, hier hast du dann diesen Ragon. Und er kommt vom Planeten Agram oder so irgendwas oder Grammar. Und später hast du einen Typen in Folge 5 gesprochen von Lutz Mackenzie, Agram vom Planeten Zorkum.
Ich glaube, die waren einfach faul bei der Namensgebung. Oder haben genauso wie beim ganzen Tech-Babble mit Matrix und was weiß ich nicht alles, spacige Namen-Bingo gespielt oder so.
Ja, also wie gesagt, Istar, der wird nur erwähnt, du hörst ihn nirgends oder dass er eine besondere Rolle spielt. Das mit den Prophezeiungen, das wiederum ist in Ordnung. Das tut halt nochmal dieses Mysterium ein bisschen
aufbauen. Aber es wird auch, glaube ich, nicht näher aufbereitet. Und du hast recht, das ist einfach mal eben schnell reingeschrieben, um, ja, das, ja, es ist nicht so wahnsinnig gut ausgekleidet. Und genauso wie mit dem Amulett, das habe ich auch schon gesagt, wieso ist es das Ding? Und er, das Amulett könnte es sein. Und Lyra sagt schon fast, tschüss, was, wenn es das Amulett nicht ist? Dann fangen sie nochmal von vorne an. Das haben sie doch wesentlich besser beim Stein der Macht-Zyklus gemacht. Weil also, da gab es immer so strange Hints. Okay, du kannst dich auch streiten. Warum ist das in so einem steinalten Sternenatlas? Aber Zeit spielt ja offensichtlich wenig eine Rolle. Und ich fand das gut. Das war wie so eine Schnitzeljagd. Es war recht abwechslungsreich, wie die immer wieder da Hinweise bekommen haben. Ja, und eigentlich auch die 7 Prüfungen. Da war ordentlich Variation drin. Und es war auch irgendwie in sich stimmig. Und hier, eine Humanoidin. 67,4% Wahrscheinlichkeit. Und dann muss es das Amulett sein. Warum?
Also wie gesagt, das mit den Zeichen ist halt so eine Sache. Das erste Zeichen, das Horum das schon hat, ist in Ordnung. Jetzt hier das zweite, es ist, wie du gesagt hast, es könnte halt alles Mögliche sein. Das hätte man halt ein bisschen organischer vielleicht reinbauen können. Dass Horum vielleicht sagt, die Drachenmenschen haben da irgendjemanden entführt, rettet die mal, die hat das Zeichen. Oder halt, dass das Volk vielleicht damit etwas zu tun hat. Das ist ja, wie du gesagt hast, es kann alles Mögliche sein. Es hat halt der Stein der Machtzyklus besser gemacht, weil du halt nur du hattest nur dieses Stichwort von Mimo. Stein der Macht und er könnte auf dem und dem Planeten sein. Dann reist du dorthin, da ist ein Volk. Wir helfen diesem Volk, weil denen übel mitgespielt wurde und aus Dank verraten die, ja, ihr müsst jetzt hier und hier hingehen.
Ja, was meine ich.
Das war bei den Vogelmenschen so, bei den Loranern, dann hattest du diese Zwischenepisode mit dem Totenschiff. Das hat
wurde rein zufällig das Volk, was den Stein der Macht gebaut hat.
Ja, aber es hat halt auch geholfen und dann finden die halt endlich mal eine Sternenkarte, wo sie genau wissen, so, das ist der Planet, dort müssen wir hin.
Fand ich gut.
Und ja, also das ist halt wirklich, dahinter fragst du das halt nicht so. Ja. Und hier, ich hab's ja schon gesagt, eine gute Jan Tenner-Folge erkennst du da dran, wenn du ein-, zweimal nachfragst und kannst es dir einigermaßen schlüssig herleiten, dann ist es gut. Und hier ist halt, es fehlt halt die Drachenmenschen von der Idee her. Cool hatten wir in Jan Tenner noch nicht. Von der Umsetzung her, ja, was soll ich sagen? Es ist halt so ein bisschen vergeudetes Potenzial. Sind jetzt halt im Vergleich zu den Völkern, die wir in Klassik gehört haben. Halt ziemlich farblos.
Mhm.
Das ist jetzt auch vor allen Dingen, okay, sie beten Xaxas an. Und Xaxas scheint ja wirklich unglaubliche Technologie zu haben. Warum sind die dann auf dem Stand, dass sie immer noch in einem Dschungel leben? Weil wenn die schon humanoid sind, dass sie nicht irgendwas Verrücktes haben, wo sie halt irgendwie gemütlicher halt entsprechend leben können.
Ist schon ein bisschen schade, aber du wirst es nicht glauben, ich habe was sehr Positives zu berichten. Die Folge finde ich wesentlich besser als die erste. Aber da kommen wir jetzt noch zu.
Jetzt mal gespannt.
Fazit und Folgenranking.
Wenn ich das wirklich mit der ersten vergleiche, die super holprig war und weder Fleisch noch Fisch, kein gutes Reboot, kein besonders guter Anschluss. Hier haben wir die neue Idee, dass die Freunde alle mit so einem Nervengift getroffen werden. Das finde ich gut. Das ist spannend, eine neue, unverbrauchte Idee. Die Echsenmenschen sind relativ unverbraucht. Die anderen Sachen haben wir jetzt hier gesagt. Immer noch erdähnlicher Planet. Aber der Plot ist einfach besser. Das ist so ein kleines Mini-Adventure auf dem Planeten, was ja viele Plotlöcher, aber es ist relativ gelungen, einfach die Spannung so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und wahrscheinlich haben die hochkarätigen Sprecher da auch geholfen. Vor allen Dingen Karnos. Ja, das ist für mich tatsächlich um einiges besser gelungen als die erste. Es macht das, was es möchte, besser. Und hat dann auch nach dem Mockwurm-Desaster, wie ich es mal nennen möchte, tatsächlich Lust gemacht, weiterzuhören.
Oh, okay. Was ist denn deines?
Sagen Sie es, Laura, wie einem Mann.
Der...
ich mich so gerne fremdschäme.
Weil du dich gerne fremdschämst. Also ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, ist, und ich werde Hochzeit mit diesem wunderschönen Vibe hier halten. Wie findest du das, Fremder?
Stimmt, den müsste man eigentlich auch, ja. Weil das ist halt, das kommt so völlig out of nowhere, ja, ist auch gut.
Genau, dann die nächste Kategorie.
Karnos, wahrscheinlich weil ich deine Stimme auch sehr mag. Weil er auch so ein kleines bisschen Konflikt hat, der wird zwar nur angedeutet, aber der repräsentiert das Echsenvolk für mich noch besser als der Drachenkönig. Der macht seinen Job sehr gut, gibt dem Stimmung und wahrscheinlich auch, wenn ich dir recht gebe, dass das alles ein bisschen generisch wirkt, wenn du den Karnos hörst, dann weißt du, der hat auch dieses schön kriegerische, animalische und du weißt, ja, oh, wenn der kommt, jetzt ist Schluss mit lustig. Und das hat allein schon durch diese Stimmfarbe einen gewissen Grad an Bedrohung reingebracht.
Also bei mir ist es auch jemand aus dem Drachenvolk und zwar Husa, weil der halt, ja, dieses übertriebene, ich bin der böse König, halt richtig gut rüberbringt. Also du merkst, der Sprecher hatte schon Spaß dabei, den zu sprechen. Mhm. Der hätte ruhig ein paar mehr Sprüche noch bekommen können. Und den hätte man halt noch so richtig geil aufbauen können. Also,
hey, echt ächzend hier.
Genau. Na dann.
Naja, ich hab's ja schon gesagt, ich war positiv überrascht, vor allen Dingen nach der ersten Folge. Und ich habe jetzt sogar überlegt, was gebe ich ihr? Eine 7 oder vielleicht sogar eine 8? Aber wir haben jetzt, ich wollte bis hier unser Ende abwarten, wo wir hingekommen sind. Und wir haben jetzt doch einige Plottlöcher aufgedeckt. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich die nächsten Folgen noch lieber mochte. Deswegen, damit noch Raum nach oben ist, gebe ich eine 7 von 10. Hätte aber auch fast eine 8 sein können. Ein Sprung in Qualität und insgesamt Spannung, auch im Design. Die Sprecher werden, man merkt, interagieren immer besser miteinander. Und trotz der Löcher ist der Plot durchgehend spannend. Es geht von A nach B. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, mir gefällt das mit dieser Raumflotte. Da kommt noch eine neue Dimension dazu und das ist schönes Worldbuilding, dass die da noch eine funktionierende Raumflotte haben und noch irgendwelche Adeligen. Da merkt man so ein bisschen dieser Planetenverbund, dass es eben nicht nur eine Schnitzeljagd ist und isolierte Planeten. Zumindest gibt es den Anschein. Finde ich gut. Stefan ist anderer Meinung, glaube ich.
Ja, also das finde ich auch gut, so wie du das gesagt hast mit den ganzen Punkten. Bei mir ist es halt, ich bin halt, also diese Plottlöcher-Geschichten angeht, bin ich ja halt immer etwas kritischer. Hatte, als wir in die Folgenbesprechung reingegangen sind, schon gedacht, ja, die werde ich schlechter bewerten als das Schloss des Schreckens. Aber als wir so gesprochen haben, ja, die bewerte ich dann tatsächlich dann schon mit einer 5 von 10 anstelle von einer 4 von 10 wie jetzt das Schloss des Schreckens. Weil es halt ja schon, es ist ganz spaßig, die merkst, die Sprecher haben ihren Spaß, doch ja.
Du wolltest sie tatsächlich schlechter bewerten als Schloss des Schreckens oder hast du das mal in Erwägung gezogen?
Ich hatte es in Erwägung gezogen,
wow.
Aber
ja, okay, so also muss ich sagen. Ja, weiß nicht, aber du siehst mal, so über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Aber
korrekt. Ja. Ja, vor allen Dingen, es ist halt kurzweilig. Du hörst es und bist dann halt gut unterhalten. Aber mach halt nicht.
Ganz genau.
Ich sag euch Leute, wenn ihr sie hört, macht nicht den Fehler, sie auf Plottlöcher zu untersuchen, wie ich es getan habe.
Ja, habe ich ja auch teilweise gemacht. Aber irgendwie kann ich das eher vergeben. Aber das sind eben so, das habe ich oft, wenn sich Leute über bestimmte Aspekte, vor allen Dingen in Filmen, aufregen, dann sage ich ganz oft, ey, das ist meine geringste Sorge. Ich habe eher da und da Probleme. Oder das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ich achte vielleicht dann auf andere Dinge mehr.
Gut, es ist halt, ja, wie gesagt, über Geschmack kann man nicht streiten, sagte der Affe und biss in die Seife.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Stefan.
Würde ich doch auch sagen. Beim nächsten Mal geht's halt nicht um Affenmenschen, sondern um Roboter.
Schön.
Und damit beenden wir diese Folge. Dilit.
Heiliger Stromkreis.